Black Monday, der schwarze Freitag, wird mit dem heutigen Tag in die Geschichte eingehen als der Börsentag, der ein Blutbad hinterlässt. Der Nasdaq US Technologieindex hat den größten Tagesverlust seiner Geschichte hingelegt. Und Kian und ich wollen heute einfach mal besprechen, wie ist die Ausgangslage, wie verhalten wir uns in solchen, man könnte sagen, Extremsituationen, die für viele Leute wahrscheinlich Angst, Unbehagen, Panik hervorrufen kann, Unverständnis, eine Unsicherheit im Allgemeinen. Wir wollen in unserem heutigen Podcast Hoss und Hopf einfach mal darüber sprechen, was machen, und ich denke, das kann man so sagen, was macht ein OG im Kryptomarkt und ein alter Hase im Börsenmarkt in solchen Situationen, wie verhalten wir uns und wie solltet ihr euch verhalten, wenn solche Extremsituationen auf den Markt treffen und ihr morgens wachgerüttelt werden und es heißt überall nur Blutbad an den Finanzmärkten. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Schusseinpur. Kian, mein Lieber, wie geht's dir? Wie hast du das Ganze heute empfunden?
Ich grüße dich, Philipp, und ich grüße alle Podcast-Zuhörer. Es ist, man könnte schon meinen, endlich soweit. Es gibt viele, die das so antizipiert haben. Endlich der Börsencrash, auf den alle gewartet haben. Andere, die jetzt plötzlich komplett überrascht, ängstlich sind und sagen, was passiert hier? Soll ich jetzt noch weiter verkaufen? Geht's noch tiefer? Wie soll ich mich verhandeln? Ist das alles der böse Trump-Crash? Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Ich habe es natürlich überall mitbekommen. Man sieht es überall. Man sieht es in den traditionellen Medien, man sieht es auf X. Und Trump allen voran mit seinen Strafzöllen, der angeblich durch diese Zölle, diese Rezession, die jetzt kommen soll, die jetzt alle predikten, plötzlich im ersten Quartal, beziehungsweise wir sind jetzt schon im zweiten Quartal, ausgelöst haben soll. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders, Philipp. Ich glaube, Trump hat mit seinen Zöllen etwas beschleunigt, was so unvermeidbar gewesen wäre. Und ich glaube, er möchte es beschleunigen, weil er nicht ein Slow Bleed und eine langsame Rezession über seine Präsidentschaft hinweg haben wollen möchte, sondern weil er einfach mit seiner Präsidentschaft eher gegen Ende hin als die Person eingehen möchte, bei denen die Märkte hochgegangen sind. Und weil er weiß, dass unabhängig davon, was er jetzt gemacht hätte, wenn er jetzt nicht das quasi beschleunigt hätte, durch seine Strafzölle noch mehr Panik gesorgt hätte, dass so passiert wäre. Aber also, ich habe jetzt viel geredet. Wie habe ich es mitbekommen? Ich habe es auf Twitter natürlich mitbekommen. Es ist ja jetzt etwas, was sich über die letzten Tage, Wochen aufgebaut hat. Dieser Liberation Day wurde ja hoch antizipiert. Dann kam plötzlich der Schock. Zölle auf alle Länder, fast alle Länder und auch deutlich höher und mit einem Berechnungsmechanismus, der so gar keinen Sinn ergibt, über den ich auch mal hier heute in diesem Podcast mit dir sprechen möchte, weil der sehr, sehr stark kritisiert wurde. Und ja, so habe ich das mitbekommen. Wie hast du das mitbekommen, Philipp?
Also, das Ganze ist ja nur eine Fortführung einer sich beschleunigenden Korrektur, die auch immer impulsiver nach unten geht von letzten Freitag. Und wir hatten letzten Freitag in den traditionellen Märkten, wir können uns das nachher mal anschauen, jetzt Bitcoin und beispielsweise der Nasdaq, der US-Technologieindex, der Nasdaq, der S&P 500, der Dow Jones, die hatten quasi zu den Tagestiefständen geschlossen, was an der Börse an sich immer schon ein sehr schwaches Zeichen ist, ja. Und da sind wir ins Wochenende gegangen, wir haben mit unserer Analyseabteilung drüber gesprochen und haben gesagt, puh, das wird interessant, weil man muss sich das so vorstellen, da lastet quasi das Gewicht direkt auf der Unterstützung, ja. Das Gewicht geht so ins Wochenende und dann ist es meistens am Montag so, bam, dass es richtig runterklatscht. Und das hat es dann auch gemacht. Wenn man sich da beispielsweise den Nasdaq anschaut, das ist in einer wasserfallartigen Bewegung sind wir da runtergekommen, bis jetzt auf 16.400, ungefähr 47 Punkte. Wenn man sich das einfach mal anschaut, seitdem die Tariffs verkündet worden sind, sind es einfach mal geschmeidige 20%, ganz knapp 20%, die wir da runtergekommen sind. Und da muss man ja, Kian, du hast ja, ich sag mal, deine Adleraugen primär, denke ich mal, auf den Bitcoin. Also ich vermute das jetzt einfach mal. Und man muss schon sagen, der Bitcoin hat sich den allermeisten Asset-Klassen gegenüber der traditionellen Märkte alles rot, alle Aktien rot. Und da sprechen wir nicht nur von Tech, sondern auch von den alten Dow-Jones-Aktien. Wir sprechen von chinesischen Werten. Weltweit, der DAX hat ja heute Morgen mit minus 10% geöffnet, der MDAX mit minus 15%. Bitcoin hat seine ganz, ganz wichtige Unterstützungsmarke, das ist jetzt eine, die für uns wichtig ist, die liegt bei $73.500, die hat er nach wie vor gehalten und er hält sich darüber gerade bei 77.000. Das ist natürlich jetzt keine Garantie, dass das nicht bedeutet, dass der nicht noch tiefer geht, aber ich fand, das ist schon erstaunlich, dass der Bitcoin sich hier gehalten hat, oder?
Absolut. Man muss feststellen, dass der S&P 500, also die 500 größten US-Aktien, bei einem Stand sind, wie sie Januar 2024 das letzte Mal waren. Und da lag Bitcoin bei knapp $40.000. Also dafür im Vergleich gemessen zum S&P, zu den traditionellen Finanzinstrumenten, hält sich der Bitcoin unfassbar gut. Gold ist aber auch beispielsweise deutlich höher, als es das damals war. Also daran sieht man, das, was aktuell herrscht, ist Unsicherheit. Und diese Unsicherheit stammt jetzt kurzfristig eben aus dem herbeigerufenen Zollkrieg von Donald Trump. Jetzt das Aktuellste, was er dazu geäußert hat auf seinem Truth Social, ist Folgendes. Ich lese einmal vor, weil es sehr, sehr gut zu Durchschein gibt, was hier eigentlich seine Strategie dahinter ist. Zitat, die Ölpreise sind gesunken, die Zinsen sind gesunken, die träge Fed sollte die Zinsen senken, die Lebensmittelpreise sind gesunken, es gibt keine Inflation und seit langem geschundenen USA kassieren wöchentlich Milliarden von Dollar aus den Missbrauchsländern durch bereits bestehende Zölle. Das, obwohl der größte Missbrauchsstaat von allen, China, dessen Markt oder Märkte zusammenbrechen, seine Zölle gerade um 34% erhöht hat, zusätzlich zu einem seit langem lächerlichen hohen Zöllen und meine Warnung an die Missbrauchsländer, keine Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, ignoriert hat. Sie haben jahrzehntelang genug verdient und so weiter und so fort. Der wichtige oder relevante Part hier oben ist, dass er die Fed, also die Zentralbank in Amerika, direkt anspricht und sagt, sie sollten die Zinsen senken, dass sie langsam sind. Trump ist seitdem und bevor er gewählt wurde, dafür bekannt gewesen, dass er sich sehr, sehr lautstark gegenüber Jerome Powell über die zu hohen Zinsen beschwert hat. Grund dafür ist aber nicht nur, so wie es aktuell sehr, sehr oft und sehr, sehr viel in den Medien präsent ist, das, was an Schulden von der US-Regierung refinanziert werden muss, sondern auch Commercial Real Estate und Private Credit. Unglaublich viel von dem, was während Covid und vor Covid finanziert wurde, ist jetzt in der Refinanzierung fällig. Und Trump weiß oder hätte gewusst, dass das zu einem Slow-Breed-Rezessionscrash geführt hätte, wenn er es jetzt nicht vorher schneller selber ausgelöst hätte. Und was wir hier auch sehen ist, Ölpreise beispielsweise auf $60 pro Barrel, auch ein absoluter Tiefstand. Ölpreise, die sich in Form von Energie wieder reflektieren in Sachen Inflation in allen Gütern, auch maßgeblich dafür entscheidend, um hier eben Druck auszuüben, auf die Fed zu sagen, hey Leute, ihr müsst die Zinsen senken. Und ich will aber noch mal kurz über etwas anderes reden, Philipp, und zwar über die Zölle an sich. Ich weiß nicht, in welcher Form du schon darüber gesprochen hast. Trump hat ja gesagt, dass diese Zölle als Gegenmaßnahme kommen, gegen Zölle, die andere Länder bereits erheben und dass Amerika ja nett ist, weil sie nur die Hälfte davon berechnen. Jetzt gab es viel Kritik zu dieser Berechnung und wie ich meine, auch berechtigte Kritik. Zum einen, die Berechnungsformel, die genutzt wurde, bezieht sich nicht wirklich auf real ausgeführte Zölle, sondern einfach auf das Handelsdefizit der Länder, also der USA im Vergleich zu den Ländern. Und es gibt eine Metrik, die dort verwendet wird, die sogenannte Elastizität, die Amerika basierend oder das Weiße Haus basierend auf einer Studie auf einfach mal 0,25 festgesetzt hat. Die gleiche Studie, wenn man sich die genauer anschaut, was jetzt öfter eben aufgekommen ist, gibt aber hinaus, dass diese Elastizität, also was ist die Elastizität? Das ist der Wert, der am Ende, wenn die Zölle ausgeführt werden, auf die Endnutzer übertragen wird. Das heißt, wie viel Prozent von dem, was an Zöllen gehoben wurde, reflektiert sich im Preis auf die Waren, auf die Güter für den Endnutzer. Und 0,25, also 25%, ist laut der Studie, die das Weiße Haus selber angibt, zu wenig. Der eigentliche Wert müsste 0,9 sonst was sein, also knapp 1, was eben knapp 90% oder 100% von dem, was die Zölle sind, weitergegeben auf den Endnutzer beträgt, was dazu führen würde, dass die Zölle in der Berechnung eigentlich um das Vierfache geringer wären. als das, was jetzt Trump dort angelegt hat, was er damit rechtfertigt, wahrscheinlich zu sagen, hey, das ist unsere Verhandlungsmasse, das ist unser Verhandlungsspielraum, damit wir strategisch in irgendeiner Weise mit diesen Ländern, um das dann auf den richtigen Wert zu kriegen, noch etwas zurückkriegen. Was auch absurd ist, weil wenn du strategisch vorgehen willst, wie Trump es ja schon gemacht hatte mit Kanada oder Mexiko teilweise, dann haust du nicht Zölle gegen alle Länder gleichzeitig raus, weil du sonst von allen Seiten Backlash zurückkriegst, sondern du machst es Schritt für Schritt mit einem Land und dann dem nächsten. Was für mich noch mehr darauf wirkt, dass es gar nicht so sehr darum geht, hier handelstechnisch das Beste rauszuholen, vor allem, weil du bei den großen Ländern, bei denen es wirklich relevant ist, siehst, dass sie statt einzuknicken und zu sagen, hey, wir entfernen jetzt Zölle oder reduzieren Handelsbarrieren, neue auferlegt, wie beispielsweise China, die jetzt einfach mit 34% zurückgeantwortet haben. Das heißt, für mich, und ich glaube auch, dass viele dazu stimmen werden, Trump ist eine Person, die ein sehr, sehr großes Ego hat und die, wenn sie jetzt plötzlich einen U-Turn machen würde, als der Trump-Crash, die Trump-ausgeführte Rezession in die Geschichte eingehen wird, was ich nicht glaube. Ich glaube, er wird weiterhin daran festhängen und sich darauf beharren, das Ding so weit runterzureiten, bis die Fed nicht anders kann, als wirklich die Zinsen zu senken, um dann den Geldprinter wieder mit nach oben zu nehmen. Das ist meine Meinung. Wie siehst du das Ganze, Philipp?
Also ja, ich finde, ich bin da in weiten Teilen bei dir. Also es gibt ja unterschiedliche Szenarien darüber, was er damit erreichen will. Das sagen ja auch viele auch schon seit Wochen, er will einen Crash erreichen. Das ist sein Ziel. Unsicherheit ist das Ziel, dass ein Teil der gigantischen Staatsschulden der Vereinigten Staaten, die 10-jährige Anleihe, die Ende des Jahres rausläuft, er möchte einen deutlich geringeren Zins haben, um dann nachher nicht wieder so hoch refinanzieren zu müssen. Und dazu muss er die Börsen crashen lassen, dass wiederum Jerome Powell gezwungen ist, die Zinsen zu senken, und man spricht ja jetzt schon von theoretisch 100 Basis Points, was äquivalent ist zu 1%, die gesenkt werden könnten, kann also theoretisch schon sein, wenn es jetzt wirklich weiter so rot bleibt, dass wir die ersten 0,5% Rate-Kürzung erleben werden beim nächsten Announcement. Was interessant ist, jetzt gerade kommen ja ständig neue Nachrichten rein. Global Eye News verkündet hier: Breaking, European Union retaliates against Trump's tariffs by imposing tariffs on 28 billion of US imports. Also du hattest die Chinesen gerade erwähnt, die mit weiteren Gegenzöllen gekommen sind, und die Europäische Union. Retaliation bedeutet Gegenschlag oder Rache, wenn man so möchte. Und er legt auch weitere Zölle auf 28 Milliarden Dollar an US-Importen. Es gibt aber da zwei unterschiedliche Vorgehensweisen gerade. Ja, es gibt auch hier, ich möchte da mal einen Tweet von Anthony Pompliano vorlesen, der hat Folgendes geschrieben: Expect to see most countries drop their tariffs against the United States in the coming 2 weeks. Also erwartet, dass die meisten Länder ihre Zölle in den nächsten 2 Wochen fallen lassen werden. Level the playing field, get back to free trade. Und er nimmt hier ein erstes Beispiel, und das ist Taiwan. Taiwan is offering zero tariffs to the US response to Trump's tariffs. Also die sagen alle Zölle runter, in der Erwartung, dass die Amerikaner alle Zölle runtersetzen werden und damit wirklich free trade im klassischen Sinne, also freier Warenhandel ohne Zölle. Ich finde das eine mega geile Geschichte, ja, weil ihr, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nur schon hier Deutschland, Schweiz, wenn ich mal irgendwas reinholen will, immer diese Zollkacke, Alter, das geht mir mega auf die Nerven, weil ich denke auch nicht dran, ich habe mal 6 Kisten Wein reingeholt ins Land, und ich gebe das dann auch wirklich an, und dann musste ich da neben dem Preis, den ich für den Wein gezahlt habe, auch gleich noch einen Schweizer Zoll drauf zahlen und so weiter. Also das wäre eine tolle Sache. Und Vietnam, ein weiteres Land, das auch schon jetzt angeboten hat, 0 Zölle, das also beide Länder die Zölle runternehmen. Das wird jetzt sehr, sehr spannend die nächsten Wochen. Kian, ich würde aber dich da mal eine andere Frage stellen. Und ich kann mir vorstellen, sehr, sehr viele Leute, das ist für sie die drängendste Frage aktuell gerade. Und schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Wie fühlt ihr euch jetzt aktuell? Habt ihr Angst Unsicherheit und geht da ganz ehrlich damit um. Das kann ja jeder frei sagen. Ich meine, ich würde sagen, der Kian und ich, wir sind da schon Veteranen in diesem Spiel drin. Ich sehe das als Riesenchance aktuell. Ich habe Nvidia nachgekauft, ich habe Nike nachgekauft. Nike ist für mich gerade als Sportartikelhersteller Nummer 1, Weltmarktführer, dominant. -70% jetzt runtergegangen. Das ist für mich, wo ich sage, alles klar, Schnäppchen. Meta ist für mich sehr interessant. Wie siehst du das generell? Bist du jetzt super defensiv erstmal oder sagst du dir, ich schaue mir das Ganze genauer an und ich werde vielleicht sogar stärker investiert?
Philipp, ich habe ja schon wirklich lange auf diesen Moment gewartet. Letztes Jahr im Oktober habe ich noch sehr viel Hate dafür bekommen, dass ich gesagt habe, dass ich Q1 die Rezession erwarte. Gut, jetzt ist es Q2, aber 7 Tage verschoben. Nichtsdestotrotz, ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Ich habe jetzt angefangen, wirklich größere Mengen wieder in Bitcoin vor allem zu stecken. Auch was Teil von meinem Portfolio ist, ist Solana, Ethereum auch zu einem aber deutlich kleineren Teil, aber auch traditionelle Aktien. Ich kaufe aktuell S&P 500, Nasdaq, die Indizes über ETFs. Einzelaktien halte ich mich persönlich fern von. Aber ich glaube, jetzt aktuell ist der Zeitpunkt, wo man unbedingt nicht in Panik geraten sollte, sondern eher in eine Haltung, die aggressiv ist. So ein Ereignis wie das, was wir jetzt gerade aktuell erleben, dass der Markt plötzlich von dieser Unsicherheit, was überhaupt passieren wird, geschockt wird, was man auch wohlgemerkt an dieser Stelle erwähnen muss. Aktuell hat Trump diese Zölle genannt, aber sie werden erst am 9. April ausgeführt. Wenn sie wirklich so ausgeführt werden, das ist das, was der Markt gerade einpreist, die Unsicherheit dessen, ob oder wie sie wirklich ausgeführt werden, dann kann es natürlich nochmal zu einer Reaktion kommen. Sollte man deswegen jetzt Panik haben und sagen, nein, 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 ich mache hier gar nichts oder ich verkaufe jetzt sogar, weil es vielleicht noch tiefer gehen kann? Ich glaube absolut nicht. Ich glaube, man hat hier eine Win-Win-Situation. Warum? Wir haben schon massive Crashes bei den Indizes gehabt. Es kann sein natürlich, dass die Kryptomärkte der Bitcoin noch ein bisschen mit hinterherzieht, vor allem, weil es so eine Diskrepanz dazwischen gibt. Aber selbst wenn man jetzt kauft in einer Charge und der Kurs dann weiterfällt, man wieder einkauft, hat man einen sehr, sehr guten Average. Wenn der Kurs jetzt steigt, Glückwunsch, dann hat man das Bottom erwischt. Also ich sehe hier persönlich nur eine Win-Win-Situation. Die einzigen Verlierer sind die, die jetzt aus Panik reagieren, in Angst und Schrecken verkaufen. Wobei die Börse bzw. das Investieren, ob es in Krypto ist, ob es in traditionelle Assets ist, für Tage wie diese wirklich gemacht ist. Das ist das, worauf alle eigentlich warten sollten. Das sind die Tage, die die größten Chancen bieten, weil sie danach wieder die größten Profite versprechen. Und weil die meisten, vor allem wenn die meisten mit Angst reagieren, die besten Kaufchancen sich ergeben. Wie siehst du das, Philipp?
Ja, eigentlich könnten wir jetzt den Podcast direkt beenden, weil du hast es genauso gesagt, wie ich es hätte auch sagen können. Ich finde es auch super, dass du das genauso siehst. Leute, das ist Bill Ackman, Multimilliardär aus den USA. Der hat Folgendes gesagt: When the market goes up, people tend to get excited. When it goes down, they get depressed. Also wenn die Märkte hochgehen, dann werden die Leute ganz aufgeregt. Wenn sie runtergehen, kriegen sie Depressionen. Und genau das, ich sehe das auch in den Kommentaren bei vielen Leuten. Ich habe die Schnauze voll, mir reicht's, nie wieder gehe ich da rein. Dieser Drecks-Kryptomarkt, Bitcoin wird jetzt erst ins Bodenlose fallen. Das ist immer, das sind diese, wie Krebse, die unter Steinen leben. Ja, die warten. Die ganze Zeit warten sie, wenn es hochgeht, dann müssen sie alle schweigen, weil sonst machen sie sich lächerlich und sobald es wieder runtergeht, dann heißt es jetzt, ja, jetzt kommen sie wieder raus und das ist schon immer, Bitcoin ist schon immer ein Scam gewesen. Leute, jetzt gerade antizyklisches Handeln, wie Bill Ackman das gesagt hat, man muss umgekehrt vorgehen. Wenn jetzt gerade die Unsicherheit groß ist, müsst ihr spüren, diese Unsicherheit ist das Blut, das auf der Straße liegt und das ist der alte Rothschild, der das schon gesagt hat, wenn das Blut auf der Straße liegt, musst du kaufen. Und das heißt ja nicht, dass es nicht theoretisch noch etwas weiter runtergehen kann. Ja, aber wenn ihr jung seid noch oder selbst in meinem Alter, ja, das ist doch kein Alter. Wir reden hier langfristig und langfristig geht die Börse nach oben. Scheißegal, was die ganzen Crash zwischendrin machen. Das auf dem langfristigen Chart des S&P 500 sind das kleine Zacken in einer langen, gigantischen Aufwärtsbewegung. Bei Bitcoin ist es genau das Gleiche. Und das kann ich nur mitgeben. bleibt ruhig. Also ich kann es absolut nicht nachvollziehen und niemanden raten, der jetzt sagt, oh Gott, ich verkaufe jetzt, ich kriege mega Panik, was weiß ich, im fetten Verlust verkaufen. Und Kian, da können wir gleich auch noch drüber sprechen, du bist kein Fan davon. Ich möchte es trotzdem mal zeigen. Der Fear and Greed Index hier auf CNN Business, das ist der Fear and Greed Index des Gesamtmarktes, der Börse. Und der zeigt an, wie die Marktstimmung, das Sentiment der Marktteilnehmer ist. Ja. Und ihr seht das jetzt gerade, 100 ist Extreme Greed, also extreme Gier, die zwei Grundemotionen, die es an der Börse gibt, Gier und Angst. Und immer wenn es extrem weit hochgeht und wir kurz vor einem Top stehen, dann ist die Gier am allerkrassesten und alle schreien Lambo und überlegen sich schon, was sie sich alles kaufen und steigen viel zu hoch ein und vice versa. Wenn die Märkte fallen und jetzt stehen wir gerade bei einem Stand von 4, also die Zahl 4 über 0, das ist so eine krasse Angst. Das ist quasi der Nil, ja, stellt euch den gigantischen Fluss Nil vor, voll von Angstdurchfall, ja. So fließt es gerade, ein reißender Fluss des Angstdurchfalls und die Leute kacken sich alle an und das ist immer dann, wenn sie dann überlegen zu verkaufen und das sind oftmals Bodenbildungssignale. Wenn die Angst am größten ist, dann muss bei einem klugen Investor wiederum die Gier am größten sein oder das rationale Handeln, langfristige Positionen einzukaufen.
Ja, ich würde da nochmal ein bisschen Kontext zu geben, warum bin ich kein Fan vom Fear and Greed Index. Ich beziehe mich da eher auf den Krypto Fear and Greed Index bzw. Bitcoin Fear and Greed Index, einfach weil, wenn man sich die Berechnungsmetriken anschaut, diese sehr, sehr schwammig sind, im Nachhinein im Index sehr, sehr oft geändert wurden. Das heißt, es erreicht einen Tiefstand, dann crasht aber weiter, dann merkt der Erschaffer des Indexes, oh shit, das ist jetzt aber zu tief, weil unter Null können wir nicht fallen und dann wird das angepasst nachträglich. Ob das jetzt bei dem CNN-Ding anders ist, spielt aber auch eigentlich gar keine Rolle. Die Kernaussage ist ja, es besteht aktuell massive Panik und Angst und das sieht man nicht nur anhand dieses Indexes, sondern egal, wo man die Augen aufmacht, wen man fragt, der in irgendeiner Weise investiert ist, ob es auf X ist oder wenn man sich einfach nur die Kurse anschaut. Ich meine, es ist ja eine Reflexion der Emotionen der Investoren auch irgendwo. Und S&P 500 mit 20%igem Crash jetzt vom Top ist schon wirklich massivst. Und deswegen handelt antizyklisch, kauft jetzt, wenn ihr langfristig interessiert an den Märkten seid, sei es der S&P 500, der Nasdaq, Bitcoin, in ersten Tranchen ein. Es gibt viele, die jetzt schon unter Wasser sind und jetzt überlegen, was sollte ich jetzt machen? Sollte ich jetzt verkaufen? Sollte ich jetzt vielleicht noch mehr einkaufen? Ich persönlich, wenn ich jetzt schon drinne wäre, würde ich trotzdem noch mal einkaufen. Warum? Weil ich damit mein Average sehr, sehr gut runterkriege. Weil wir, wie gesagt, auf diese Tage warten in der Börse. Interessant finde ich auch eine andere Sache, Philipp. Wir erinnern uns an Warren Buffett, der mit seiner Cash-Reserve über Berkshire Hathaway knapp 300 Milliarden Dollar geklaunt wurde von den Leuten. Warum? Weil der S&P 500 dann nochmal angestiegen ist, als er schon ausgecashed hat. Und die Leute haben gesagt, ah, der alte Mann, der hat keine Ahnung mehr. Der hat jetzt zu früh verkauft. Der ist alt geworden. Der weiß nicht mehr, was er macht. Und jetzt sehen wir es. Jetzt sitzt er da an der Seitenlinie mit einem riesigen Haufen an Cash, einem unvorstellbar großen Haufen an Cash. Und alle warten darauf, okay, wann deployt er? Wann kauft er wieder ein? So richtig lässt sich das übrigens nicht tracken, weil es wird immer ein Quartal versetzt ausgelöst. Aber ich bin mir sicher, dass auch ein Warren Buffett jetzt aktuell bereits angefangen hat, in den ersten Tranchen zu kaufen.
Ja, also alles andere würde mich wundern. Das sind die 13F Filings. Es wird quasi ein Quartal später zeigen, die ganzen Fonds, Hedgefonds, welche Positionen haben sie eingekauft. Es würde mich persönlich wundern, wenn er das jetzt noch nicht gemacht hat, außer er geht von einem ganz anderen Szenario aus, kann auch sein. Was ich gut finde, was ich auch wiederholen möchte, was der Kian gesagt hat vorher, er macht keine Einzelaktien. Das kann ich jedem auch nur mitgeben. Leute, wenn ihr euch nicht auskennt, und das heißt aber nicht, dass es nur für Amateure ist, gar nicht falsch verstehen. Aber gerade wenn ihr euch nicht auskennt, dann wollt ihr kein Stockpicking betreiben. Was der Kian macht, ist ganz richtig, ist es auch eine kluge Sache. Kauft den Index, den S&P 500, ihr könnt den Dow Jones kaufen. Wer mehr ins Risiko gehen will, das beispielsweise der Russell. Auch der Russell 2000 hat scharf abverkauft, kommt hier in den Bereich rein, wo er drehen könnte und wo er interessant ist. Aber ich würde das wirklich so machen wie der Kian. Kauft ganz simpel in Tranchen den gesamten Index, den Nasdaq, kauft den S&P 500. Vom DAX würde ich ganz ehrlich, auch wenn der vielleicht jetzt auch mal Potenzial hat, wieder zu steigen, ich würde, was die deutsche Wirtschaft angeht, würde ich die Finger davon lassen, ganz ehrlich, da, also, nee. Weil ich glaube, das sieht grundsätzlich nicht gut aus. Und das ist ja auch immer, welcher Captain steuert nachher das Boot? Und wenn wir daran denken, welcher Captain unser Boot gerade steuert, das ist der Mann, der keine drei Tage, nachdem er was sagt, das komplette Gegenteil von dem macht. Da wäre ich da sehr vorsichtig. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir jetzt gerade einen sehr guten Punkt haben, wo man langfristig wieder einkaufen kann. Und das ist etwas, was wir euch als Community mitgeben wollen. Das richtige Mindset entscheidet nachher maßgeblich über euren Erfolg im Leben. Wir haben das ja in den letzten Folgen auch wieder gesagt. Das ist der Nummer 1 Punkt, den wir euch vermitteln wollen. Und das sind jetzt schon mehr als 20.000 Menschen, die sich angemeldet haben für unsere Hoss und Hopf Tour. Das richtige Mindset, die Realität, die ihr wollt, euch zu materialisieren, in der Gedankenkraft zu erschaffen, in die echte Welt zu materialisieren. Das wird der Kernpunkt sein, den wir euch vermitteln wollen. Wie macht ihr das? Und das ist heute mal ein gutes Beispiel, wo wir das vermitteln können. Ihr seht, eigentlich haben alle Angst und das richtige Mindset ist, ruhig zu werden, wenn die anderen Panik haben und wiederum, wenn die anderen total euphorisch sind, dann ist es eher für uns ein Grund zu sagen, wir werden langsam nervös in dem Sinne, dass wir sagen, ist es noch alles korrekt? Ist es noch gut so, dass die Märkte brutal steigen? Alle jubeln gerade so, als ob es kein Ende gäbe. Also wir wollen immer gegen die Masse, gegen den Zyklus handeln. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Absolut. Und seine Emotionen im Griff behalten. Viele Leute verfolgen in solchen Momenten auch erstmal die richtige Strategie, beispielsweise jetzt einzukaufen, verkaufen dann aber, sobald es noch weiter runter geht, weil sie sagen, oh nee, jetzt sind wir 2%, 3%, 5% oder 10% gecrashed. Nein, jetzt wird es aber noch viel tiefer gehen, lösen ihre Position auf, platzieren sich in eine Verlustsituation, obwohl sie eigentlich initial richtig lagen. Warum? Weil sie emotional geworden sind und sehen dann von der Seitenlinie zu, wie es wieder hochgeht, kaufen dann wieder zu hoch ein, verkaufen wieder. Also seine Emotionen hier im Griff zu halten, ist auch wahrscheinlich das Allerwichtigste, auch ein Wert, beziehungsweise auch etwas gebunden, was wir so versuchen immer wieder mit euch zu teilen und was auch ein Bestandteil unserer Tour sein wird. Gerne da mal in der Videobeschreibung abchecken bei Eventim. Es gibt auf jeden Fall noch Tickets, sichert ihr euch gerne. Abschließend, Philipp, meine Frage an dich, was glaubst du, wie geht das jetzt aus? Wie geht das jetzt weiter?
Also, ich kann mir nicht vorstellen, das ist schon der falsche Satz, alles ist theoretisch vorstellbar. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt eine Überreaktion der Märkte gesehen haben. Wenn wir uns anschauen grundsätzlich, was passiert nach Fed-Rate-Senkungen, also wenn die US-Zentralbank Federal Reserve ihre Zinsen senkt, gehen wir einfach mal davon aus, wir spielen das Szenario jetzt durch, die verkünden beim nächsten Mal, wir senken um 50 Basispunkte, das ist äquivalent gleich zu 0,5%. Dann glauben ja vielleicht jetzt viele Leute, dann gibt's sofort dieses Puh, dieses Release nach oben und die Märkte knallen nach oben. Gute Nachrichten, alle suchen ja nach guten Nachrichten aktuell. Das glaube ich nicht. Normalerweise ist es so, dass direkt nachdem die Fed die Leitzinsen senkt, wir erstmal noch ein Leck nach unten haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir nochmal in nächster Zeit, vielleicht erholen wir uns jetzt die nächsten Tage, ein finales neues Tief drunter bekommen. Und dann meine ich aber, dass wir in den Sommer rein, könnte ich mir vorstellen, dass wenn sich der Zollkrieg, das ist ja auch kein Weltkrieg gerade, weil ihr seht ja, manche schlagen vor, die Zölle auf Null zu senken, da werden die Amerikaner jetzt erst recht dazu bereit sein, um es auch denen, die Strafzölle gegen die Amerikaner wieder auszurichten, auch quasi heimzuzahlen, zu zeigen, ihr Idioten habt jetzt die Zölle noch weiter angehoben, die haben sie gesenkt, wir kommen denen entgegen, die uns die Hand reichen und wir kämpfen mit denen, die sie uns nicht reichen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir eine Counter-Rally bekommen. Ein weiterer positiver Punkt, der kommen könnte, ist eine erste Einigung, was den Ukraine-Krieg angeht mit Russland. Ich bin der Meinung, dass ein Trump durchaus mit auch einem Putin, auch einem Zelensky, dieser Krieg, der ist so furchtbar, der hat so viele Menschenleben gekostet und alle Seiten sind auch geschwächt jetzt, dass die zu einer ersten Einigung kommen könnte und auch das könnte eine positive Nachricht sein, die Märkte erstmal wieder nach oben schickt.
Okay, super, danke für deine Einschätzung. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, eine Sache, auf die viele aktuell hoffen, sind Emergency Rate Cuts, also dass Paul sagt, bevor das nächste Meeting kommt, was ja so für den Mai erst gescheduled ist, dass die Zinsen gekürzt werden. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Ich glaube auch nicht, dass die Länder, die aktuell mit Amerika verhandeln, du hast jetzt beispielsweise Vietnam genannt vorher, dass die einen großen Impact auf das Gesamtgeschehen haben. Vietnam hatte gar nicht große Zölle auf Amerika, sondern auch hier diese 23%, ich habe es hier gerade mal offen, die berechnet wurden, wurden einfach über das Handelsdefizit zu den US-Importen berechnet. Und das bei einem Land, was so gar keine Zölle oder sehr, sehr geringe Zölle auf die USA hatte. Das heißt, diese Länder, die jetzt natürlich sagen, ja, wir nehmen alles weg, wir sind bereit zu verhandeln, aber vorher gar keine Zölle haben, sind gar nicht relevant, sondern ich glaube natürlich, die relevantesten sind China und Europa. Und ich glaube, das Best-Case-Szenario für die Märkte jetzt kurzfristig wäre natürlich, wenn vor dem 9. April China und die USA einen Deal machen und das dazu führt, dass die wirkliche Einführung der Zölle verzögert würde. Ich glaube, das würde kurzfristig alles nochmal nach oben pushen. Wenn Europa und die USA jetzt weiter aber eskalieren und gegenseitig tit for tat, du machst einen Zoll, ich mache einen Zoll zurück, dann würde das eher dazu führen, dass wir noch weiter nach unten gehen. Jetzt muss man sich die Frage stellen, wie realistisch ist es, dass China hier einen Deal macht? Bisher haben sie angekündigt, hey, wir machen auch 34%. Ich glaube eher unrealistisch, ich bin aber auch kein Experte, was die Beziehung da zwischen China und Amerika angeht. Deswegen meine persönliche Erwartung aktuell eher tatsächlich negativ. Ich glaube, wir werden bis Mai weiterhin fallende Kurse sehen und ich glaube, die Fed wird die Zinsen im Mai wahrscheinlich weniger stark senken, als die meisten erwarten aktuell, was zu einer leicht positiven, aber dann wieder Abverkaufsreaktion führen wird. Das heißt, ich glaube, wir müssen es jetzt erstmal aussitzen und abwarten und gucken, wie sehr zieht Trump das jetzt wirklich durch. Ich persönlich muss eine Sache auf jeden Fall kritisieren, was Trump angeht, und zwar diese Volatilität in seiner Entscheidung zu sagen, jetzt machen wir Zölle, jetzt machen wir keine Zölle, jetzt machen wir 30%, nee, jetzt machen wir doch 15%, wenn er damit in irgendeiner Weise beispielsweise, was ja von vielen behauptet wurde, Trump will reindustrialisieren. Er möchte jetzt, dass beispielsweise Toaster wieder in Amerika hergestellt werden, damit Firmen für ihre Subteile nicht mehr importieren, sondern diese in Amerika verschieben, brauchen sie eine Klarheit für die Zukunft. Diese Klarheit ist bei Trump 0% gegeben, aktuell laut seinem Verhalten. Und genau diese Unsicherheit führt eben dazu, dass der Markt so volatil ist und aktuell am Crashen ist. Und ich glaube, diese Unsicherheit wird erstmal, selbst wenn Trump jetzt hier plötzlich anfängt zu verhandeln mit Europa und China, nicht weg sein. Deswegen glaube ich, es hängt mehr an der Fed und ich glaube, die Fed wird aktuell etwas überschätzt. Jerome Powell hat ganz klar zu Anklang gegeben, dass er sich in einer Position befindet, in der er sehr komfortabel ist, in der er sich nicht gepressured fühlt, aber es kann sich jederzeit ändern. Deswegen aktuell ruhig bleiben, die Situation weiter beobachten und alle Chancen nutzen. Wenn sich das jetzt nicht schnell lösen sollte, bietet es einfach nur noch mehr Chancen, noch günstiger, wertvolle Werte einkaufen zu können, Bitcoin, Indizes. Deswegen bleibt dran, seid nicht unsicher, geratet nicht in Panik. Und ja, das war's. Was hast du noch abschließend zu sagen, Philipp?
Ich finde das mega spannend, Kian. Das ist geil. Jetzt haben wir hier zwei Ansichten auf die Märkte. Am 23. Mai geht's los in Zürich mit unserer Hoss und Hopf Tour. Da werden wir auf der Bühne stehen vor vielen tausend Leuten. Und dann, das ist wirklich, wenn du dir jetzt mal überlegst, wir haben jetzt den 7. April heute. Wo werden die Märkte dann stehen? Haben wir vielleicht wirklich Kians Szenario? Oder es könnte ja auch sein, dass wir uns dann da gerade im leichten Aufschwung bewegen. Wo werden wir da stehen? Wie ist die Stimmung am Markt? Ist die vielleicht schon wieder euphorisch? Oder haben wir eine Doomsday-Stimmung? Haben die sich gegenseitig so krass verstritten, dass es so aussieht, oh mein Gott, jetzt ist quasi, nachdem man es dreimal gesagt hat, buy the dip, ist der nächste Dip da. Also das wird mega, mega spannend. Ich bin mal echt gespannt drauf, wie sich das ausspielen wird.
Absolut. Es wird super spannend. Wie gesagt, 2 Tickets gibt's noch. Also sichert sie euch gerne, Link in der Videobeschreibung. Ansonsten war's das und wir sehen uns beim nächsten Podcast. Bis dahin. Peace.
Ciao, ciao.